to the Where Is My Weed At Podcast.
Ist sie gut? Was? Also, ich sitze hier mit so einer richtig dope Boutique-Kreativagentur. Und meine erste Frage wäre, wie ist es eigentlich, mit Kiffern zusammenzuarbeiten?
Das muss
aus unserer Perspektive oder für die Leute, die mit uns arbeiten?
Nee, für euch.
Also wir untereinander?
Ja. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Einfühlvermögen für Stoner. So, und ich glaube, deswegen sind die auch sehr gut bei uns aufgehoben.
ich glaube, die Frage war an uns gerichtet. Wie ist es für mich, mit zwei Kiffern zusammenzuarbeiten? Ich finde es berauschend.
Ich möchte kurz unterbrechen, es tut mir leid. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich mit Kiffern zusammenarbeite. Das finde ich wichtig.
Sondern?
Die Begrifflichkeit ist sehr schwierig.
Du kannst kiffen, aber sei kein Kiffer.
Genau.
Genau, das ist es. Also ja. Wir kiffen, sind aber
das
kein
Kiffer.
Weed Connoisseur. Sirs. Sirs.
Okay. Wie ist es denn, mit Weed-Enthusiasten zusammenzuarbeiten?
Ich finde es berauschend. es ist, also ich, so die Arbeit unter Einfluss ist, in einigen Sachen macht es einfacher. Ich sage dir ganz ehrlich, so einfach stupide Sachen wie Dateien benennen oder einfach
Dateien
Sachen.
Dateien benennen nennst du Arbeit?
Das gehört, das Teil des Jobs, ja, auf jeden Fall auch. Also das macht zum Beispiel ein Joint davor, macht es simpler, weil du dich auf diese monotone Arbeit einfach nur körperlich einstellst und deinen Kopf ausschalten kannst, um dann wieder, wenn du deinen Kopf brauchst, den zu benutzen. Also so, dass dein Kopf nicht immer unter Last läuft, sondern dass du durch monotone körperliche Arbeit einfach mal abschalten kannst. So wie Regale aufräumen. Ich räume zwischendurch mal ein Regal auf, einfach nur, um nicht meinen Kopf anzustrengen.
Aber ich stelle mir auch vor, dass die Zusammenarbeit oder die Arbeitsatmosphäre ziemlich entspannt ist, oder?
Ich würde sagen, das kommt wirklich auf die Projekte an. Ich meine, wir haben auch Stressphasen, wo du wenig Zeit hast, nachzudenken und es quasi die ganze Zeit, sei es jetzt E-Mails beantworten, irgendwelchen Calls sein oder dann wirklich an Projekten weiterzuarbeiten, weil du halt keine Zeit für irgendwas anderes hast, dann kann es auch angespannt sein, auch wenn du stoned bist bei der Arbeit, weil jeder ein bisschen auch so in seiner Zone ist, glaube ich dann. Und jeder hat so ein bisschen seine eigene... Danke. seine eigene Arbeitsweise und das zu respektieren, zu akzeptieren, ist... auf jeden Fall auch so ein Aspekt, der wichtig ist, ne, in dem Ganzen. Aber sonst würde ich sagen, es ist entspannter auf jeden Fall.
Okay. Ich würde es aber nicht nur auf Weed
natürlich nicht. Ich meine, das hat auch ganz stark mit unseren Charakteren zu tun. So.
Also, dass ihr euch generell so gut versteht, meinst du?
Ja, ja, genau. Also, die Arbeitsweise, wie wir hier arbeiten, ist super frei. Mhm. So, Leute kommen zu uns, wir sagen ihnen nicht, wie sie Dinge zu machen haben, sondern nur, was sie zu tun haben quasi. Mhm. Ist so eine Philosophie, die wir haben, und ich weiß jetzt nicht, ob das direkt damit zusammenhängt mit Weed oder sonstigen, deswegen glaube ich, basiert es eher darauf, und das ist so ein nettes Gimmick nebenher, weil wir könnten auch genauso arbeiten, ohne zu kiffen, aber warum sollte man?
Aber wenn ihr euch zum Beispiel streitet oder so, dann smokt ihr einfach zusammen und dann klärt das, oder?
Nicht zwingend, also bei uns sind auch Tage, wo ganz normal Sober Days sind, wo auch viel Zeug ansteht, so,
ja, das ist
ganz normal. Aber klar, wenn es jetzt Themen gibt, über die wir reden, momentan für uns sind einfach auch so Entwicklungsfragen wichtig, wo wir so thematisch reden müssen, wo wir uns hinentwickeln wollen, auch als Company. Mhm. Und dann kann es schon mal sein, dass man sich entspannt bei uns vorne in die Lounge setzt und raucht halt einen. Und das ist dann auch okay, das ist oft ein bisschen befreiend. Jeder quatscht vielleicht ein bisschen ohne Filter auch mal so und keiner nimmt's böse. Ja. Und das ist auf jeden Fall schon funny, dass das so bei uns mitten in den Arbeitsalltag einfließen kann, ohne dass es destruktiv ist für den Prozess.
Grundsätzlich.
Ah, weil es gibt ja auch viel, einfach, dass man sagt, so, okay, keine Ahnung, das kennt jeder, einen faulen Tag, ja, wake and bake, und dann geht nichts mehr für den Rest vom Tag. Das passiert zum Glück so gut wie nie.
Ja.
Und allein, dass diese Chemie so stimmt, ist, glaube ich, das, was es entspannt macht und auch ein bisschen davon wegbringt. Es basiert nicht darauf und es ist nicht komplett davon abhängig, aber es ist halt Teil des Prozesses und es, ja.
Ich denke, das ist auch, was du eben gesagt hast, es unterscheidet zwischen den Kiffern und eben Leute, die einfach kiffen halt, ne?
Genau.
Also die Leute, die einfach kiffen, die gehen einfach in die Arbeit ganz normal, und kiffern wäre, wenn der Hauptjob Kiffer wäre. Ne? Also
man würde ja jetzt Leute, die abends weggehen und feiern gehen, nicht als Trinker abstempeln. Nur, ja, weil sie
nicht als
was trinken.
grundsätzlich gibt es bis heute sowas wie Streiten bei uns noch nicht, wirklich. Okay. Wir reden viel einfach, wir diskutieren vieles aus und wir sind wir sind aligned auf vielen Sachen. Also wir denken, wenn einer sagt, an welche Farbe denkst du, dann denken wir alle an, an eine Farbe so. Ne? So wir sind in vielen, wir sind
macht in, es nicht, der Test sind, kommt gleich.
Wir sind in vielen Dingen einfach simpel gesagt der gleichen Meinung. Okay. Deswegen gibt es wenigere Eckpunkte oder diese Eckpunkte müssen noch definiert oder gefunden werden, damit wir sagen können, wie klar regen wir uns mal auf oder so. Wenn das passiert, dann fliegen Mäuse oder so, keine Lebenden. Ja, und dann ist alles wieder gut. So.
Also du hast eben kurz den Company erwähnt. Habt ihr die Agentur jetzt zu dritt gegründet oder erzähl mir ein bisschen von der...
Genau, also die Entstehung war eigentlich das... Oh, sorry.
Beep. auf Autopiloten. Das würde ich nur den Namen bieben, aber trotzdem die ganzen
Sorry dafür, wer auch immer zuhört. Nein, also wir haben zu zweit angefangen und es war so eine Zusammenarbeit, die es schon länger gab, so eine klassische Freelance-Zusammenarbeit von
Assistenten. Ich war Studi und habe während im Studium Geld verdient, indem ich bei assistiert habe.
Ja, ey, hands down. So?
Geil,
hast
du assistiert?
Bei
also. Nicht mein Name. Ey, den Namen muss man jetzt... Namen jetzt nicht
okay. Bei ihm.
Aber du siehst, we are connected. Wir sind das normal, dass du immer den Namen droppst. Okay. Genau, und zwar diese...
Ich habe viel Beatarbeit von mir.
Ja, auf jeden Fall. Sorry dafür.
Alles gut.
Genau, so die Zusammenarbeit. Okay, Reset.
Soll ich? Oder?
Ja, steig du ein, komm mal.
Also zwei von uns haben das früher angefangen, schon seit 2017, 2016 eigentlich, weil ein Part eben auf einer Suche war, neben dem Studium irgendwie sich ein bisschen auszuleben, auszuarbeiten und über glückliche Zustände und gemeinschaftliche Freunde haben die zwei sich kennengelernt und haben halt angefangen zusammen zu arbeiten, Videos zu produzieren, wir sagen nicht das C-Wort.
Was ist C-Wort?
Content. genau, und dann, ich kannte den einen, der studiert hat, eben aus dem Studium, da wir zusammen in unterschiedlichen Semestern studiert haben und wir uns immer mal wieder ausgetauscht haben, so den Input des anderen eingeholt haben zu Videos, whatever. Den habe ich dann hier ein paar Mal besucht in unserem wunderschönen Office hier und habe leider nur einen von beiden angetroffen, eben den Homie von mir. Und dann kam es halt irgendwie dazu, dass die einen Shoot in Berlin hatten für einen Sportartikelhersteller und auf Instagram einfach gepostet haben, die suchen nach Backup. Und ich war gerade so als Selbstständiger in so einer freien Phase Anfang des Jahres, die meistens bei Selbstständigen anfällt, was ich so gehört habe. Und ich hatte einfach Bock, ich habe den Stuff gesehen und ich kannte eben sein Stuff schon, lass mal zusammenarbeiten, was Geiles rausballern, habe mich dann einfach gemeldet, so, das war ein Low-Budget-Ding, so, da ging es halt nicht um die Kohle, sondern um die Experience.
Wann war das?
Sorry? Das war Anfang 2018.
Ah, ist ja ziemlich neu quasi.
Mhm. Also so in dieser Zusammenstellung.
Jetzt, genau, das kann man so als Startpunkt auch sehen, glaube ich, Februar, ja genau 2 Jahre jetzt eigentlich.
Ja. Ne? Und dann bin ich eben bei dem anderen, den ich noch nicht kannte, im Auto mitgefahren. Wir hatten eine 4-Stunden-Fahrt nach Berlin. Was macht man da so zu zweit? Wir haben natürlich ein bisschen uns kennengelernt, gequatscht, was macht man so, Musik gehört und haben dann gemerkt, dass wir viele Parallelen haben in unserem Leben. Wir sind gleich alt, wir sind irgendwie... Wir haben den gleichen Scheiß in unterschiedlichen Richtungen gemacht. Bei der Musik haben wir uns halt einfach alte Sachen an die Ohren geworfen und halt das zu Tode gefeiert. Irgendwie
welche
so,
Musik zum Beispiel?
Ey, so viel Anfang 90er, 2000er. Yeah. Wir haben viel Südstaaten-Rap gehört. Young Jeezy, 36 Mafia, Project Pat und die ganze Scheiße so.
Viel Early 2000er, so New York-Ding auch, sowas. Dipset.
Ja, okay.
Cameron.
Ja, richtig OG quasi
schon. Ja, so, aber diese Art von, keine Ahnung, fast schon so Plastic-Rap eigentlich.
Ja, so ein bisschen dieser Jiggy-Rap. Den
genau.
So
Pink Fur Coats.
Ja, Cameron.
Okay. Okay. Einfach komplett und, über die Spitze.
Genau, und dann das war einfach ein nicer Talk so und dann die Arbeit, das waren 4 Tage, wir hatten eine nice Bude in Kreuzberg, haben beim Essen gehen UFO getroffen.
Dope. Wie findet ihr Deutschrap? Ihr wisst Bescheid.
Ja, brauchen. Das Thema ist zu, würde ich sagen. Halt. Bitte? Das Thema ist zu Katastrophe.
Warum? Nee, ich finde Deutschrap aktuell besser als amerikanischen Rap.
Nicht in 1000 Milliarden Jahren.
Doch,
nee, nee, Mann, 2020. So, um das eine zu zitieren, ich weiß nicht mehr, wer das war. Du brauchst, für Lila brauchst du La 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 Le 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 Song. Mehr Vision, das beschreibt es ja eigentlich ganz gut.
Also das heißt, es gibt keinen aktuell deutschen Künstler, die, Rapper, die
Doch.
Also, aber so, also wir haben, bevor du gekommen bist, haben wir so die allerersten Haftbefehl-Sachen gehört. So. Wir warten auf dein Album, Digga, was?
Shoutouts Haftbefehl.
Ja, also Haftbefehl finde ich auch richtig.
Ja, so welchen, dieses neue Generations, dieses Schnellliebe, das ist zu deepes Thema, glaube ich. Es ist, die neuen Sachen sind schwierig.
Darf ich es droppen? Für mich vieles von diesem neuen deutschen Hip-Hop, und sorry für alle Fans, das ist die neue Version von Yvonne Katterfeld oder Blümchen einfach so.
Oh shit!
Hands down! Es ist diese.
Auch
diese
UFO!
Bravo! Nein. Es gibt Ausnahmen. UFO zum Beispiel ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, mir taugt die. Vom stylistischen her im Endeffekt, so der ganze Charakter, den er aufsetzt, so die Musik an sich, vom Vibe, Hammer. Aber vieles von diesen, sorry, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, Eintagsfliegen oder so Random Artists, die halt so
Hits,
genau, so Hits, so Hit-Personen,
ja, okay,
keine Ahnung.
Klar.
Das ist einfach wie 90er Jahre Pop-Wave. So.
100%ig.
Das ist MTV Viva in neu quasi, und von daher kann ich damit selber nicht viel anfangen.
Okay. Ja gut, aber wenn ihr UFO feiert, dann haben wir einen gemeinsamen Nenner zumindest.
Ich finde, letztes Jahr bestes Album war Ochi Kimo auf jeden Fall. Das war richtig, richtig gut.
Also es gibt wie überall immer Ausnahmen, so klar, ja, ne, die ein bisschen rausstechen, die halt eben, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall war auch, um das nochmal kurz zu fassen, die Story, die Arbeit war einfach intens. Ich habe gesehen, okay, fuck, weil ich war auf der Suche nach Leuten, die so arbeiten und denken wie ich. Und dann war ich dort und dachte mir so, okay, fuck, die machen das genauso, wie du es machen würdest, so, und es läuft ohne zu reden, so jeder, wir wussten einfach, was zu tun ist. Und dann habe ich das mitgemacht. Wir hatten einfach eine nice Zeit, haben natürlich kontinuierlich geballert. Es war geil, und dann habe ich gesagt, ey Jungs, die Jungs haben mich dann eingeladen, die waren quasi auch auf der Suche. Und dann habe ich gemeint, so ja, safe, ich bin dabei, nice. So, vielen Dank. Und dann immer wieder in der Zeit ist mir dann gekommen, wie krass dankbar ich, um das nochmal auf Tape zu haben, wie dankbar ich bin, dass ich hier sein darf. So, Shoutout an die Boys, Shoutout an die Fam. Es ist einfach living the dream.
Auf jeden Fall. Irgendwann wird Cannabis legalisiert, dann werde ich vielleicht, da könnte ich vielleicht verraten, wer ihr seid.
Ja, weil dann die Leute zu uns in die Stores kommen und unser Weed kaufen werden.
Yeah. Und tatsächlich, also die Premium-Bäckerei unterhalb der Burg in Nürnberg wird dann auch definitiv eröffnet.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ice.
Ja. Sehr schön. Um weiter fortzufahren vielleicht mit der Story. Dann Mitte 2018 waren wir dann quasi zu dritt hier. Und das hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass wir so, Moment, wir bekommen gerade eine Essenslieferung von Shoutouts.
Dürfen wir nicht nennen.
Sag ich schon. Er raucht kein, worüber auch immer dieser Podcast geht.
Okay.
Und dann haben wir im Endeffekt festgestellt, sehr schnell, okay, wir drei als Crew funktionieren sehr gut. Ich meine, am Anfang gibt es immer Reibungspunkte, aber das Schöne ist, dass die sich immer von alleine erledigt haben im Prozess so. Vielleicht als jung geformte Company, sagen wir mal Mai 2018, wo wir zu dritt hier waren, hat einer unserer neuesten Mitglieder, der eben gesprochen hat, uns ein wunderschönes Projekt gebracht, das für mich immer noch rückblickend der Founding Moment unserer Company ist, weil wir durch so viel Scheiße zusammengegangen sind, und bei mit Scheiße meine ich wirklich Nervenzusammenbruch-Scheiße. Wir haben ein Video gemacht für einen bekannten deutschen Rap-Künstler, um da vielleicht auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen.
Okay,
jetzt bin ich gespannt. Für ein Album-Release. Ob wir das hier reinpacken, das entscheiden wir nach der Episode. Ein Kollege hat ganz skeptisch geguckt. Auf jeden Fall war es so, dass wir uns auf ein Video eingelassen haben, das relativ low-budget und kurzfristig war, aber von der Production-Seite aufwendig. Für uns war es klar, dass wir sowas einfach ein bisschen auch als so Passion-Projects machen wollen. Ne? Sozusagen, ey, fuck it, da können wir Ästhetik pumpen, wie wir wollen.
Das ist auch Portfolio zum Beispiel, ne?
Sorry?
Für Portfolio auch nicht schlecht.
Ja, so ein bisschen, genau. Und halt auch einfach gucken, wo steht man selber von der Arbeit her, ne? dann kamen wir in einen kleinen Streit mit seinem Management und auch mit dem Künstler selber, der uns dann eine wunderschöne Sprachnachricht gedroppt hat, nachdem einer unserer Partner dann sich erstmal verabschieden musste und wirklich einen Nervenzusammenbruch hatte für 2 Stunden und nicht mehr aufstehen konnte. Hands down. Das dann schon so in die Richtung ging, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine Morddrohung erhalten hatten, aber es ging schon relativ in so eine Richtung.
Das wäre übertrieben.
Das wäre viel aber zu übertrieben.
Es war halt einfach unangenehm. Es war bescheuert. Es ist ein ganz anderer ein Umgangston, mit dem wir zu null gerechnet haben.
Genau. Und auf jeden Fall, ja. Um das vielleicht kurz zu fassen, die Vorstellung, wie wir das Projekt umsetzen, ist ein bisschen auseinandergegangen. Wir mussten dann innerhalb von 4 Tagen Vorproduktion, einem der heißesten Sommer aller Zeiten und trockensten, ein brennendes Auto organisieren mit Feuerwehr, mit Polizei, Squad in Riot Gear, mit komplett Special Effects on Set, sprich also jemanden, der das Auto abfackelt, mit Gas kontrolliert, der auch ein bisschen Fog machen kann. Und im Endeffekt haben wir so eine ganze Production, wo dir jede Company sagen würde, das dauert 2 Monate mit Vorlauf, ja. Innerhalb von 4 Tagen gewuppt. Sind dann da wirklich zusammen durchgegangen, auch durch die ganze Post-Production, mit dem Artist noch danach handeln halt. Und am Ende ging alles gut bei dem Projekt so. Wir sind quasi nicht auf unseren Kosten sitzen geblieben. Jeder ist irgendwie happy gewesen mit dem Produkt. Aber so zusammen als Team durch so eine Scheiße durchzugehen und dann wieder, witzigerweise war das auch so ein Gefühl von, ab da ging der Knoten ein bisschen auf, weil wir dann auf einmal mehr Aufträge von Legit-Kunden wieder bekommen haben, auch größere Projekte auf einmal. Da hat es dann angefangen, dass wir viel gereist sind Ende 2018. Also ich hatte dann irgendwie, Shoot in Paris, dann sind wir, du bist nochmal nach Paris geflogen und nach Wien, dann waren wir Südfrankreich für einen Autohersteller, dann in Portugal, dann bin ich von Südfrankreich gleich nach Kalifornien geflogen für den gleichen Autohersteller. Das heißt, wir waren 2 Monate, nachdem dieses Scheißprojekt vom Tisch war, nur noch unterwegs gewesen auf der ganzen Welt und haben Projekte gemacht, was ein unglaublich geiles Gefühl war. Wir waren danach kurz vor Silvester hier gesessen abends, haben auch etwas geraucht, ja, das kann man glaube ich sagen, und haben dann auch festgestellt, Pieten,
bitte.
Dass wir das verrückteste Jahr unseres Lebens hinter uns hatten.
Ja.
Dann ging es so weiter, schön weiterentwickelt, größere Projekte gemacht, auch aufwendigere Sachen, wo wir einfach als Team mehr gefordert wurden, was uns auch wieder die Möglichkeit gegeben hat, andere Leute dazu zu holen, Leute, die uns bei der Production helfen oder mit Models und wie auch immer. War dann auch so, dass wir Ende 2019 festgestellt haben, dass das Jahr einfach geisteskrank war und ja, wir sind gerade so ein bisschen in unserer Zone, würde ich sagen, angekommen. Das fühlt sich gerade sehr gut an.
Glückwunsch. Also reden wir ein bisschen von eurer Arbeit. Ihr produziert jetzt Videos.
Also das variiert tatsächlich so. Wir kommen tatsächlich aus der Film- und Fotoproduction, das kann man glaube ich so nennen.
Okay, okay.
Viel On-Location-Shoots, jetzt weniger in einem Studio, sondern wirklich eher draußen ballern. Was, alles okay? Sorry.
Piep,
alles okay.
Der eine, wenn er dicht ist, redet immer nicht so viel.
Okay, hätten wir das auch geklärt.
Danke. Jetzt hör halt auf, immer meinen Namen zu sagen.
Hör auf, den Namen zu sagen.
Sorry. Ja, genau. Und
ey, weißt du, wir hatten 2018 war ein krasses Jahr, 2019 war ein geisteskrankes Jahr. Viel Positives gehabt, viel auch wieder so, wir waren halt so 10 Tage in den States, haben da auch wieder, ey, wir erleben, das Krasse, was uns verbindet, sind Geschichten, die wir zusammen erleben, weil, weißt du, das ist im Endeffekt das, was wir hier gerade beschreiben, ist einfach eine Freundschaft, die wir einfach hier beschreiben.
Ja, sieht man so, auf jeden Fall. Also
man, ey, weißt du, wir leben von Geschichten, wir versuchen immer Geschichten zu erleben. Wir waren in den Staaten und haben einfach Sachen
Alcatraz
in die
besucht,
Luft gejagt. Zum Beispiel. Ja, es war also
vieles. Buggies gesmashed, Profiathleten gegen Wände fliegen sehen, obwohl es nicht geplant war. Weil
und das so war alles Arbeit, ne?
Ja, absolut. Ich meine, um auf eins vielleicht zurückzukommen, so ein Startpunkt bei uns, so ein gemein, eine Sache, die uns wirklich in Bezug, die Sichtweise auf die Arbeit, die wir alle haben, ist, dass wenn wir zum Beispiel eine Anfrage bekommen oder die Möglichkeit, was zu tun, ja, schauen wir es uns an und überlegen uns, was ist das in 5 Jahren für eine Story? Wollen wir zurückschauen und sagen, hey, nein, wir haben die 100.000 Euro Siemens-Produktion gemacht, wo ganz viele Ingenieure über ganz langweilige Themen reden und haben uns totgelangweilt, aber einen Haufen Geld verdient. Mhm. Oder sagen wir lieber, nee, wir wählen den Weg, der die bessere Story ergibt, auch für unser Leben. Ja, so, und ich glaube, das schafft dann so einen Grundsatz, dass du sagst, deine Arbeit verliert zum einen niemals an Spaß, du verlierst nie den Spaß an der Arbeit. Und zum anderen ist es einfach also für mich persönlich gesehen, ist es auch für die Firma gut, weil das wirkt auch so ein bisschen nach außen. Weil wir natürlich damit gerne auch kommunizieren, dass wir halt Spaß haben. Und ich finde es heutzutage, vor allem in Deutschland ist es, glaube ich, schwierig, dass wenn du Spaß hast in deinem Job, heißt das auch ganz schnell so, ja, das ist ja keine richtige Arbeit.
Und dann das stimmt.
Du weißt, was ich meine.
Yeah. Das wird andauernd gesagt, sehr nervig.
Also viele in Deutschland sind sehr prozessorientiert und nicht leistungsorientiert, ja?
Absolut.
Letztendlich ist es egal, wie du dir die Sachen machst oder erledigst. Hauptsache, das Ergebnis ist geil. Und nicht unbedingt, dass du sagst, okay, ich muss 8 Stunden am Tisch arbeiten und dafür ist die Leistung gut. Es ist ja nicht mehr so, weil wir kiffen ja auch nebenbei und wir liefern auch geilen Output halt, ne? Und von daher, klar.
Ich denke mal, das Ganze geht auch wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass es eher wir Leuten sagen oder wir gerne vorgeben, was zu tun ist und nicht wie. Und dadurch einfach diese Freiheit entsteht. Und ich glaube, das ist genau das, was du eben zusammengefasst hast, dass wir da anders ticken als jetzt so der, sagen wir mal, deutsche Mainstream-Arbeitsmarkt vielleicht.
Ja.
Ja, aber es tut uns als Company gut, wie wir sind und wie wir agieren vor allem. Deswegen ist diese Entscheidung immer zu sagen, was ist die bessere Story, way to go für uns. So.
Sehr cool. Aber wieso wollt ihr die Sachen nicht als Content jetzt bezeichnen? Das interessiert mich jetzt.
Ich glaube, die Bezeichnung des Content Creators ist so Instagram-Influencer-Ding,
das oder? Stimmt.
Ist es. Das,
Rage-Modus.
Alle Sachen werden benannt irgendwie und für uns ist da eine große Differenz zwischen den Inhalten. Also wenn wir sagen, okay, wir sehen das jetzt neutral, auch ja, auch wir produzieren Content-Inhalte, aber wir produzieren das anders. So, für uns ist ein Content Creator hat ein, ich versuche, wie kann man das beschreiben? Also der hat einfach, also die haben einfach ihren eigenen Style, der durch die letzten 5-7 Jahre Medien, Social Media, YouTube, whatever, sich erfunden wurde, erschaffen hat, wie in der Kunst quasi, eine Stilrichtung, die wir nicht bedienen wollen.
Ich denke mal, es ist auch, du musst es ein bisschen anders sehen. Also wir sind ja eher wie ein Production House. Das heißt, wir machen größere Produktionen, wenn du bei uns mit einem Set bist. Das kann alles sein von so einer 3-Mann-Solo-Mission so im Endeffekt, so ein kleiner Shoot, bis 20 Mann am Set. Das ist, glaube ich, so der Sweet Spot, in dem wir uns bewegen. Und das ist dann halt nicht so dieser Content Creator. Ich glaube, das ist wirklich das Problem, dass du mit diesem Content Creator automatisch Content damit verknüpfst. Es ist ja nicht schlecht. Es ist nur eine Bezeichnung für eine gewisse Richtung, die wir einfach nicht sind, weil wir eben eher Productions machen, also größere, aufwendigere Produktionen. Und klar, das Endergebnis heißt Content und das ist auch okay, aber deswegen.
Rein theoretisch gesehen von der Wortanalyse des Wortes Content Creator ist eigentlich jeder ein Content Creator. Also meine Mutter macht auch Fotos. So. Also weißt du, was ich meine? Jeder created irgendwie Content.
Der Hund von Jeff Staple hat, weiß ich nicht, 20.000 Follower oder so.
Aber der will nicht. Und das ist so ein bisschen so, wir sehen uns schon noch in dieser Filmschiene, sagen wir es schon immer. Also für uns hat das Visuelle schon immer einen Anspruch und bei vielen Sachen, Vlogs, whatever, Gaming, da geht es einfach nur um den Inhalt so und nicht um das Visuelle.
Okay. Ja. Und wie seht ihr jetzt den aktuellen Markt eigentlich für so Boutique Creative Collectives halt? Sagen wir mal jetzt wie Sucuk & Bratwurst, 100 Back Dolphins oder auch Kitschkrieg.
Modest Department, bitte Shoutouts Modest.
Okay. Hi.
Also ich denke, dass das für uns ein relativer, momentan eigentlich eine gute Marktsituation ist, so blöd es jetzt klingt. Shoutouts, ich habe BWL studiert.
Ich auch.
Shoutouts, deutsche Angst. Es ist so, es gibt halt diese zentralisierten großen Netzwerkagenturen, sowas wie Publicis, Leo Burnett, die ganzen großen Häuser, die, wie soll man es denn beschreiben, so diese Werbeindustrie, wie man es jetzt sieht, heutzutage, ist noch aufgestellt wie in der Sendung Mad Men. So, seit den 60ern hat sich nichts verändert. Du hast diese klassischen Strukturen. Oft ist es so, dass Kontakte halt intern quasi Sachbearbeiter sind, die Konzepte nur weitergeben, aber selber keine Meinung haben und auch dieses Konzept oft gar nicht wirklich verstehen. So. Und für uns, wir arbeiten halt ein bisschen direkter mit dem Kunden zusammen. Das heißt, wir, diese großen Agenturen haben sicher ihren Stellenwert für große Kampagnen, weil da einfach diese ganze Media-Buy-Geschichte und so mit reinkommt, was du halt einfach selber nicht dir ans Bein hängen willst.
Ja, genau.
Aber so wirklich für Content, für Unternehmen, die auch einen, ich sag jetzt mal, Diskurs mit dem Konsumenten führen, die viel Stories raushauen, die viel Content raushauen, wenn man in dem Markt arbeitet, ist definitiv ein gutes Marktumfeld für uns so. Auch wie wir aufgestellt sind. Klein, bisschen flexibel so. Ich meine, das ist ja dieses, wir sind kein Startup, wir sind ein kleines Unternehmen, wir sind quasi neu gegründet, wir sind kein Startup, das wollen wir betonen.
Okay, aber es gibt ja aktuell wahrscheinlich auch einen Nachfrageüberschuss, oder? Was nach Productions angeht.
Du meinst, dass mehr Nachfrage auf dem Markt ist, als bedient werden kann?
Ja.
Ich denke mal, wenn du in höher budgetiertes Segment kommst, also wo du dann wirklich auch sagst, das sind Productions, wo du mit größeren Beträgen arbeiten musst, ist natürlich auch, ist eher das, der Wettbewerb größer. So, weil ganz klar, da balgen sich dann die großen Agenturen mit den kleinen und dann gibt es einfach so ganz komische Situationen. Aber ansonsten glaube ich schon, wenn du rausgehen willst, um Content zu machen, es gibt genug kleine Brands, die mehr als dankbar sind, wenn sie einen super Fotografen kennenlernen, der einfach proaktiv in die DMs slidet und sagt, hey, habt ihr Lust mit mir zu arbeiten? Und selbst wenn es dann erstmal eine Taschengeldbasis oder so vielleicht auch ist oder so, nice, ich kann mir ein neues Fit kaufen oder ich habe einen Monat Spaß.
Ja.
Ich glaube, für sowas ist ein Riesenmarkt draußen. Da muss man nur mit einem offenen Auge, glaube ich, unterwegs sein und dann auch reagieren, wenn man sowas sieht. So, ja.
Preach.
Ich finde, man könnte das ganz, ich habe mir überlegt, wie man das, ich habe viele Freunde, die nicht in der Kreativbranche arbeiten. Wenn man so sich unterhält, versuche ich denen das natürlich irgendwie zu erklären, was hier so passiert. Mhm. Und ich versuche halt so Bildnisse zu schaffen, die sie verstehen und kennen. Ich finde so ein bisschen, dass sich die Agenturwelt so entwickelt hat, dass sie eher so Corporate-Strukturen angenommen hat. Also so zum Beispiel bei Siemens ist halt der eine Mitarbeiter dafür da, der macht halt einen Handgriff quasi so, immer das Gleiche. Mhm. Und wenn du in so einem Umfeld schon mehr als diesen einen Handgriff, den du ja gelernt hast, machst, kriegst du schon Probleme, weil du ja jemanden die Arbeit wegnehmen könntest halt.
Ja.
Und so habe ich mittlerweile das Gefühl, arbeiten jetzt die Agenturen, die großen Agenturen eigentlich bisher noch keine gefunden, die nicht so arbeitet, mit denen wir zu tun haben, wo wir halt die Erfahrung auch machen, die arbeiten in diesen Strukturen und das ist halt nicht mehr dynamisch so, weil du musst halt mit 1000 Leuten reden, um irgendeine Scheiße durchzuboxen und wir sind da halt einfach der schnellere Weg so. Ich kann auch ein Word-Dokument aufmachen und Text rausziehen, so. Das muss mir nicht jemand irgendwie in einem whatever, in der Photoshop-File schicken, so. Ich kann meine Computer-ABCs so und das ist eigentlich so eine Grundvoraussetzung für einfach, das ist normales Arbeiten, so, weißt du, bist kein Klavierspieler, so.
Auf jeden Fall. Ich merke auch, also der Output von diesen neuen Creative Collectives in Deutschland, finde ich vom Level her, ist schon, kann echt mit so einem amerikanischen Agenturen mithalten. Und was meint ihr, was dazu beigetragen hat, dass dieses Entwicklung überhaupt bei uns passiert ist?
Also ich denke mal, du meinst, dass diese Kollektive so...
Dass sie einfach so gut sind mittlerweile. Also ich wirklich, ich vergleiche jetzt einfach auch mit anderen Ländern und so weiter.
Ich meine, du musst überlegen, ist echt krass, du hast jetzt zum ersten Mal die Generation von Leuten in so einem, ich sag jetzt mal so Sweet Spot Arbeitsalter von vielleicht 22 bis 35, die diese ganze Revolution miterlebt haben, dass quasi auf einmal ein MacBook Pro oder so für zu Hause, dass man sich das leisten konnte, dass man Apps haben konnte, dass Kameras auf einmal, was weiß ich, so ganz am Anfang mit DSLR-Filmen, dass du halt anstelle von einer 10.000 Euro RED oder so mit einer 1.000 Euro Canon-Kamera rausgehen kannst und wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, okay, Aufnahmen liefern kannst. Das heißt, wir haben jetzt eine Generation, die damit aufgewachsen ist, dass Content, selbst filmischer, ich meine, es gibt ja unglaublich viele gute Talente, die man sich anschaut und denkt, wow, holy shit, wo kommt der Typ her? Und er sitzt irgendwo, nirgendwo, hat eine Kamera, geht jeden Tag raus und shootet, du schaust dir das an und denkst dir nur so, what the fuck,
wo kommst du her?
Ja, was, genau. Was und ich auch denke, ästhetische Erziehung angeht, ist es viel krasser, weil die Quelle ist direkt in der Hand. So, ja. Man wächst damit auf, dass man quasi sich überall inspirieren lassen kann.
Das ist ein super Vergleich, weil wir hatten neulich, wir hatten neulich ein Gespräch, dass du quasi früher, ich habe einen Skateboard-Background relativ lang, also ich fahre jetzt immer noch ein bisschen Skateboard, jetzt seit knapp 20 Jahren
dann? Einmal im Jahr, wenn das Wetter gut ist.
Ey, das ist, ja, wir kaufen uns
geilster Tag im Jahr.
Wir kaufen uns am ersten sonnigen Tag des Jahres immer ein Christmas Complete, das heißt ein Board, das aussieht, als würde es unter dem Weihnachtsbaum liegen. Dann gehen wir zweimal skaten, fühlen uns wie die krassesten Typen ever und dann steht es hier hinten in der Ecke und verstaubt. Auf jeden Fall, früher war es so, du hast Skate-Videos angeschaut, ja? Und das Video war bei dem Zeitpunkt, wo du es in Europa gesehen hast, ein Jahr alt. Das heißt, du hast eine ein Jahre alte Version von dem gesehen, wo ein, nennen wir das Skateboarden vielleicht mal Kunst oder Sportart, ja, sich gerade bewegt vom Level her. Und dann hast du erst angefangen, hier das zu imitieren. Das heißt, diese, ja, okay, diese Lernmechanismen, so die du online jetzt hast, die waren damals lang. Du hast Bücher gelesen, die waren 4 Jahre ja, alt, wo über jetzt Filmtechnik so geredet wurde. Und jetzt machst du Instagram auf, ja, und was sagt. Du hast quasi diesen... Okay, ja, wir werden den Namen einfach drin lassen. Für die Akten, wir heißen nicht so. genau, aber du bist quasi immer im Austausch mit, nennen wir es Kultur, sei es Fotografie, sei es Design, egal was Inneneinrichtung, egal was du folgst auf Instagram, du siehst immer die neuesten Trendentwicklungen, so egal was, egal welche Schiene, und du kannst sofort darauf reagieren und folgen. Und das gab es, glaube ich, früher noch nicht. Und die Generation, die jetzt damit aufgewachsen ist, hat jetzt diese Möglichkeiten auf einmal zur freien Verfügung und kann Gas geben. Und daher kommen, glaube ich, viele von diesen Talenten, die jetzt in den Kollektiven aufgehen.
Das stimmt. Ich merke es zum Beispiel, also das, ja,
bye. Ich glaube, um nochmal darauf zurückzukommen, warum Boutique-Agenturen, wenn wir sie so betiteln, so interessant sind gerade, ist, dass eine Agentur mittlerweile wieder stark stilistisch arbeiten kann. Also wenn man zu uns geht zum Beispiel, weiß man ja, dass es eben den Look hat.
Bekommt,
genau, ne? Den Look hat. Ja. Oder whatever, dass es vielleicht ein bisschen anders gedacht ist oder was es auch immer wieder ist. Das, ja, passiert, okay, bei großen Agenturen eher nicht. Das ist so einkaufen gehen, gegen in eine Boutique gehen, ja, und beraten werden und der wird maßgeschneidert, der Anzug.
Ein bisschen. Was ja auch für Sucuk und Bratwurst ja auch ein guter.
Ja. Genau, du siehst was von Sucuk. Du gehst
dahin wegen dem Sucuk und Bratwurst-Swag. Du willst halt das haben.
Ja, genau.
So,
genau.
Du willst halt den ihren Style haben. Das ist quasi wie wenn du zu Künstlern gehst und dir Kunst holst, dann auch, weil du diesen Style feierst im Endeffekt.
Okay. So ein bisschen. Und, also das sollte das Ziel sein von einem, so, klar. Wo seht ihr eure Agentur in 10 Jahren dann?
Mein Kollege hat neulich mal auf dem Heimweg ganz charmant gesagt, dass wir im Endeffekt die neuen Jungen von Matt sein werden, weil wir eben anders denken, aber jetzt momentan in der Situation, okay, sind, wo wir so reagieren. Balls out Antwort, nein, das wird es natürlich nicht sein, nee.
Ich sag, vielleicht machen wir gar keine Videos mehr.
Ja, absolut.
Das, okay, ist irgendwas dann anderes.
Was denn sonst?
Keine Ahnung, eigentlich auch gar keinen Bock drüber nachzudenken, weil es bringt eh nichts.
Das stimmt, aber habt ihr, wie findet ihr zum Beispiel...
Vielleicht sind wir ein Klamottenlabel bis dahin oder machen,
ja,
Möbel.
Genau, also oder schreiben Bücher, ich hätte total Bock ein Buch zu schreiben. Ich will, glaube ich, schon immer mal ein Bad einrichten, richtig schön, so ein bisschen Interior Design, also 80er Jahre
deswegen
fließen.
Wollte ich fragen, wollt ihr vielleicht auch so Collabos wie Fragment Design oder so, dass ihr auch Produkte für bestimmte...
Ich glaube tatsächlich, Produkt ist einfach zu arbeitsintensiv, als dass wir es integrieren. Ich glaube, wenn, dann geht das eher in, wie soll man es denn sagen, Kunst-Experience-Richtung, wäre vielleicht realistisch. Das ist was, worauf wir Lust haben, weil Nürnberg ist halt relativ schwierig, was Gallery Spaces angeht zum Beispiel. Nicht, dass wir eine Galerie machen wollen, auf keinen Fall. Das wird, wenn dann, genauso, wir machen keinen Content, das wird auch keine Galerie sein, falls wir sowas mal machen. Mhm. Ja, von daher, wir haben Bock auf alles, tendenziell. Und sehen das Ganze, wo wir uns jetzt hier aufstellen, natürlich auch so, dass wir uns ein bisschen kreativ frei verwirklichen können, mhm, über unseren eigenen, ich sag jetzt mal so, Kernarbeitsbereich hinaus. So, wenn du, keine Ahnung, wir hatten hier unten ganz am Anfang eine Siebdruckwerkstatt von einem unserer ersten Interns, der hatte mega Spaß, der hat ja auch eine Zeit lang gewohnt. Shoutout J-Mac.
Shoutout J-Mac.
J-Meezy.
Stopp. Ja, und von daher, also ich... Wir stehen auf jeden Fall allen offen gegenüber und wenn wir Bock haben, was auszuprobieren, dann werden wir das machen.
Dope. Welche, also kurz vorm Abschluss, welche Werke von welchen Künstlern, eurer Meinung nach, müssten wir als Zuhörer unbedingt anschauen?
Ich bin ein riesiger Fred Plateaus-Fan. Gerne. Über die, wie heißt denn so, Rutkowski 68.
Okay.
Gallery ist auf jeden Fall was, wenn man folgt, da verpasst man wirklich nicht viel. Also das ist, die sind der Kern von dem, was in Deutschland an Kunst, glaube ich, gerade passiert. Mhm. Bisschen mehr Mainstream, natürlich König Galerie, Ist ja war das schon mal in Sindelfingen, wo Tom Saxon so aussieht? Tatsächlich war das auf unserem Plan, aber dann wurden wir von Arbeit überschüttet.
Ja, die haben eine riesige Sammlung von.
Ja, ich weiß, das ist gerade so die Ausstellung, wo wir auch echt ein bisschen Interesse hätten, mal hinzugehen. Ja. Mal gucken, vielleicht in den nächsten Wochen noch. Ne? Ist ja noch bis April, glaube ich, Mitte April. Am 20. wäre nice.
Wird schwierig, glaube ich.
Ich denke auch. Bis April kann keiner fahren wahrscheinlich.
Geht schon.
Also wir haben am Ende jede Episode haben wir 5 Kana-Fragen und die Fragen sind immer gleich. Die frage ich dann euch. Also. Mhm. Warte. Erste Frage. Wie alt und wo wart ihr, als ihr das erste Mal gekifft habt? Und wie war der High?
Oh, ich möchte... Da sage ich nichts dazu. Okay. Das ist zu erschreckend.
Also ich kann es, glaube ich, nicht genau definieren, aber wahrscheinlich so mit 15 irgendwo nachts an der Hauptwache in Frankfurt mit irgendwelchen Skatern. Du warst halt sowieso am Sack, weil du nur Skateboard gefahren bist in der prallen Sonne den ganzen Tag und dann warst du halt noch baked on top. Von daher. Ja.
Hat dir auch direkt gefallen, sorry?
Bitte?
Hat dir auch direkt gefallen, dein Hai?
Es ist dann halt immer ein bisschen mitgeschwommen, okay. So, ne? Ja.
Ich kann es dir ganz genau erzählen.
Hör zu.
Ich werde es nicht vergessen, was eine interessante Experience war. Ich war im Skiurlaub, ich war 15 und ich habe das erste Mal gekifft. Ich habe eine Tabak-Peace-Mische durch eine leer getrunkene Coca-Cola-Dose geraucht.
Oh shit!
Von dieser Coca-Cola-Dose haben wir eine Porzellanpipe von. Same. Der Kollege zeigt sie dir gleich mal, dass du das vorstellen kannst. Wie das aussah, die steht irgendwo im Regal. Einfach eine zusammengedrückte Cola-Dose oben, die Mische heiß gemacht und halt wie eine Crack-Pipe. das war mein erstes Mal Gras rauchen und die Experience war sehr intens. Man ist dann durch so ein französisches Skidorf gelaufen mit Freunden und ich habe auf jeden Fall eine Out-of-Body-Experience gehabt. So, ich habe die ganze Szenerie von oben herab gesehen. Es war sick, aber ich habe dann das Kiffen sein lassen für eine lange Zeit. So, also für mich war das nur so eine Teenager-Erfahrung, aber ich bin jetzt nicht seit 20 Jahren am Kiffen.
Okay.
So, weil besser ist es so. Kifft erst, wenn ihr erwachsen seid.
Zweite Frage. Was war eure letzte Munchies?
Du zuerst.
Ja.
Nur er.
Ich sehe mich schon als krassen Munchie-Experten. So.
Sehr also, cool, okay.
Wenn wir uns um irgendwas kümmern, kümmere ich mich um die Munchies. Bei mir, meine letzten Munchies waren tatsächlich gestern Abend beim Warzone-Zocken, waren die Milka mit Tuck, Schokolade.
Oh,
süß,
okay.
Süß und salzig, perfekt. Ich empfehle immer was Süßes, was Salziges und Gummibärchen. Das ist die perfekte Mische. Mhm.
Ich koche ganz gerne, wenn ich baked bin.
Okay.
Ich glaube, das letzte wirklich so opulente Ding, wo ich einfach mal abends alleine baked zu Hause war und kochen konnte, war einfach ein geiles gemischtes Ofengemüse mit Käse drüber, so Parmesan gerieben. Und dann sitze ich da und futter einfach 2 Schalen von sowas.
Geil.
Backbleche. Er meint Backbleche.
Ja, Mann.
Ja, bei mir ist auch so, dass ich eher koche tatsächlich.
Okay.
Dann, ich, keine Ahnung, nichts Besonderes. Ich könnte jetzt nichts nennen, worauf ich immer tierisch Bock habe.
Next.
Sorry.
Wenn ihr mit jemandem smoken würdet, egal mit wem, dead or alive, mit wem wäre das?
Wow.
Das ist super
schwierig. Ich smoke gerne alleine.
Die Antwort habe ich noch nie bekommen. Okay.
Sorry dafür. Shoutouts an alle toten und lebenden Menschen.
Egoistisch.
Bisschen.
Das ist eine schwierige Frage, Alter.
Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, tatsächlich. Noch nie.
Aber ich bräuchte auf jeden Fall eine Antwort.
An was misst man das?
Egal, du kannst auch deinen Opa sagen, du kannst deinen Nachbarn sagen, du kannst Angela Merkel sagen. Also wirklich einfach jemanden.
Ich glaube, so von einem Entertainment-Faktor wäre ganz nice mit Bill Murray.
Okay.
So, also nur um, also wenn da, ich würde mir
Bill dann, Murray ist eine gute
Ich Antwort. Würde mir dann jemanden suchen, der mich halt entertaint.
Steve so. Buscemi.
Oder Will Ferrell, wie der in echt ist. Wäre auch mal spannend. Jim Carrey?
Ich hätte Lust auf einen alten Jim Carrey wäre... Okay. Ja,
aber mit wem würdest du... Jim Carrey, dann würde ich...
Okay. Ja. Da, beide absolut richtige Antworten.
So, da will ich... Ja. Vierte Frage. Was macht ihr am liebsten, wenn ihr high seid?
Arbeiten.
Sehr gut.
Nein, Podcast hören tatsächlich, okay, ist ein Riesending. Ich schaue mir gern Fotobücher an derzeit oder lese auch einfach alte Magazine. Ich sammle ein bisschen so random Stuff, mhm, und da mich einfach hinlegen, irgendwas picken. Keine Ahnung, wenn es jetzt Inventory Magazine von 2011 ist und dann einfach Artikel lesen. So.
Ja. Tatsächlich fotografiere ich voll gerne, wenn ich high bin.
Okay. Mhm. Fotografieren finde ich auch.
So, weil mich einfach... mir fallen mehr Sachen auf, habe ich so das Gefühl. Oder ich versuche, andere Sachen, die nicht alltäglich jetzt sind, die man alltäglich sieht, irgendwie reinzubekommen. Ja.
Was machst du?
Ich finde auch, fotografieren finde ich ziemlich nice, Musik hören finde ich ziemlich nice. Das okay. mache ich tatsächlich oft, dass ich mich einfach ins Bett lege und Musik höre. Und nichts anderes tue, außer Musik hören. Ja. Okay. Und das bei Fotografie, was gesagt wurde, finde ich auch eben, dass man sich die Zeit nimmt. Man geht einfach, man läuft ein bisschen anders rum, habe ich das Gefühl manchmal.
Man sieht auch Dinge anders,
ne? Ja. Nimmt man auch ein bisschen deswegen.
Letzte Frage. Welche Emojis würdet ihr verwenden, um den High in diesem Moment zu beschreiben?
Das sind schwierige Fragen. Richtig schwierige Fragen.
Wie man nicht nachdenkt. Also.
Ich zeig's dir.
Nee, du musst beschreiben.
Ich mag das mit den strahlenden Zähnen.
Okay. Ey, witzig, weil ich habe genau an das Gleiche gedacht. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Das ist halt kein Scheiß, ich dachte auch, dieser...
Die Connection ist real. So, ich weiß schon, man ist halt, also weiß schon, soll ich das High jetzt beschreiben? Ich kann ja gerne das High beschreiben. Ist das,
nee, aber nur mit
also,
Emojis.
Mit Emojis. Ja, doch, das ist schon das lustig. Wir
okay. ja. können auch mehrere benutzen.
Nee, das eine, das ist ganz geil. Okay.
Das Grinsezahn-Ding.
Aber der kommt nochmal zurück, oder?
Nee, ja. Der ist weg. Der ist jetzt. Ciao. Jetzt ist er weg. Ich würde gerne, dass noch ein 16er spittet. Und los geht's.
Mir fällt leider keiner ein. Das ist so schade. Ah. Ey, wenn mir jemand einen 16er schreibt, Alter, let's go.
Willst du noch die letzte Frage beantworten?
Auf jeden Fall.
So. Ah, wir haben ja Food.
Letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um den High in diesem Moment zu beschreiben?
Ist jetzt sehr spannend. Wir können ja, jetzt genau. quasi... Ja.
Ich will testen, oh, ob du die Connection Sorry. Hast mit den beiden.
Das ist jetzt zu viel Pressure.
Verstehe ich, das war sau fies.
Das ist Ding, du hast das Ergebnis schon
also
im Vorfeld.
Also ich bewerte eure Freundschaft ja nicht nach dieser Connection.
Ja, ja. Ja. Und wir nehmen die Pressure wieder zurück, weil wir können es rausschneiden.
Ein Diamant.
Es ist auch gut. Es ist visuell ähnlich, ne? Also
Bei den Zähnen,
glitzern auch, ja, okay. wie ein Diamant, okay. das passt schon. Visuell
du brauchst nur die richtige Erklärung, wir sind füreinander bestimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Und
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank, Mann.
Sick.